So, herzlich willkommen zum Podcast Backstage HRO und heute mal aus einer ganz anderen Situation. Ihr habt es am Eingang gehört, wir haben eine ganz andere Titelmelodie gespielt, aus gegebenen Anlass. Ich habe heute einen Gast bei mir, eine ältere Dame, ich nenne sie Oma, weil sie möchte nicht ihren Namen heute nennen, aus Gründen. Und ich begrüße Sie recht herzlich hier. Hallo Oma.
Hallo.
Ja. Wir haben heute das Thema Zeitzeugen. Sie sind eine Zeitzeugin. Sie sind in den 30ern geboren, sage ich mal so.
1936.
Ich bin 71er, das ist schon... Ich habe auch ein bisschen was erlebt, außer DDR, aber Sie haben es doch ein bisschen... hautnah miterlebt. Schildern Sie doch einmal ganz kurz. Sie sind geboren, kurz vor Kriegsbeginn. Sie haben quasi den Zweiten Weltkrieg miterlebt.
Ja, als Kind.
Ne? Als Kind.
Ich war 9 Jahre, als 1945 der Krieg zu Ende war.
Ja.
Und wir haben auf dem Dorf gewohnt. Also so wie in der Stadt habe ich das nicht erlebt.
Okay.
So Bomben und sowas. Ne?
Ja. Ist denn auf dem Dorf nicht so viel zerstört worden oder ist das mehr so... Die Ziele waren ja meistens die Städte von den...
Ja, ja. Mhm. Also unsere nächste Stadt war Plauen im Vogtland. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, als Plauen zerbombt wurde, da kam bei uns überall so verkohltes Papier und so runter, ne?
Ja.
Von diesen verbrannten Sachen. Daran erinnere ich mich noch.
Kein schöner Anblick, ne? Also ich meine, das ist Krieg ist sowieso allgemein.
Furchtbar.
Sie haben es live miterlebt damals als Kind. Wenn Sie jetzt in Ihrem Alter sehen, dass es wieder Krieg gibt, weiter weg von uns, noch weiter weg, ist gut so. Was denkt man dabei? Was fühlt man da?
Ja, wir haben ja so lange im Frieden gelebt und ich hätte nie gedacht, dass ich sowas nochmal in meinem Leben erleben muss, ne? Mhm. Dass die Menschen dort flüchten müssen. Und ich war zum Beispiel mit meinem Mann in Kiew und in Odessa im Urlaub. Wunderschöne Städte.
Ja.
Wir haben in Odessa, in der Oper, haben wir unsere Silberhochzeit gefeiert sozusagen. Ne?
Ja.
Und wenn ich jetzt dran denke, dass das alles kaputt sein soll, dieses Höhlenkloster in Kiew und so weiter, also das macht mich ganz traurig.
Das sind so Erinnerungen, die dann einfach so weg sind, die... Ja, die auch nicht wiederkommen. Ne? Also da gab es vielleicht den Kuss, da gab es vielleicht diesen besonderen Moment und das ist jetzt alles zerstört, weil Leute da oben meinen, sie müssen Krieg spielen und anderen Menschen Schaden zufügen. Ne? Das ist also, wie gesagt, mir fehlen manchmal auch die Worte. Ich kann nur hoffen, dass das irgendwann doch ein Ende hat, ein gütliches Ende.
Ja.
Und ja, das ist unser Sinn. Ne? Ja, dann also groß geworden. Dann kam... Der Krieg war vorbei, Wiederaufbau von Deutschland, dann wurde es ein bisschen geteilt natürlich auch. Sie sind im Osten geblieben.
Ja, und da gewohnt und ja. Wo sollten wir sonst hin, ne?
Und haben alles wieder mit aufgebaut und haben sich quasi versucht, das Leben wieder etwas schöner zu machen. Und wie ging es weiter nach dem Aufbau?
Naja, ich bin in die Schule gegangen, 8 Jahre, dann habe ich studiert in Leipzig. Wurde Lehrerin.
Okay.
Und, aber später, dadurch, mein Mann war 10 Jahre bei der Transportpolizei, da sind wir viel umgezogen, weil sie ihn immer wieder versetzt haben. War dann Lehrer an der Transportpolizeischule in Nordhausen. Erst haben wir in Leipzig gewohnt, dann in Nordhausen. Und, aber das hat für mich bedeutet, dass ich dann in meinem Beruf nicht mehr gearbeitet habe. Ich habe dann 2 Kinder bekommen. Und später habe ich dann im Büro gearbeitet. Hier in Rostock, beim Rat des Kreises und dann später in einem anderen Betrieb.
Ja, also Ihr Mann war, wie Sie sagten, bei der Transportpolizei?
10 Jahre, ja.
10 Jahre. Mhm. Und dann sind Sie hergekommen?
Nee, und dann war er erst 15 Jahre Bürgermeister im Harz.
Okay.
Und dann, weil meine Geschwister hier oben wohnten, hat er sich dann versetzen lassen und dann sind wir hier und hier war er noch 12 Jahre Bürgermeister.
Okay. Das war eine verantwortungsvolle Aufgabe. Hat ihm das Spaß gemacht? Hatten Sie das Gefühl, dass ihm das gefällt, dass es seins war? Oder?
Ja, er war nicht so parteipolitisch, sondern mehr kommunalpolitisch. Ne?
Okay.
Wollte den Menschen helfen und so weiter. Es war nicht immer leicht. Wenn sie eine Wohnung hatten und drei Mann brauchten eine, konnten sie nur einen geben.
Ja.
Also hatten sie zwei enttäuscht. Ne? Es war eben, der Mangel musste verwaltet werden.
Okay, das stimmt. Ja. Damals war Wohnungsnot.
Ja.
Das kenne ich ja selber noch aus meinem Zuhause. Wie gesagt, ich habe ja mitgelebt, wie schnell denn plötzlich Plattenbauten hochgezogen worden sind, damit alle irgendwie eine Wohnung haben. Ich weiß auch, wie anstrengend das war, damals eine Wohnung zu bekommen. Und da musste man sich schon viel Fantasie und viele Tricks einfallen lassen, um ein bisschen das auszuschöpfen. Ja. Aber Sie haben da im Vogtland gewohnt, sind dann aber hier weiter nördlicher gekommen.
Ja.
Einfach auch des Berufes wegen, oder?
Ja, hauptsächlich durch den Beruf meines Mannes.
Ja.
Ich sage ja, der war in Leipzig auf dem Hauptbahnhof bei der Transportpolizei und dann ist er an die Schule nach Nordhausen versetzt worden als Lehrer.
Mhm.
Und naja, und dann ist die Schule aufgelöst worden. Da sollte mein Mann nach Dresden versetzt werden, aber dort hätten wir erst in 10 Jahren eine Wohnung bekommen.
Ach du großer Gott.
Weil ja Dresden im Krieg so sehr zerstört war. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Und dann hat er bei der Polizei aufgehört und dann wurde er als Bürgermeister eingesetzt.
Okay. Und dann begann das, wovor Sie eigentlich so ein bisschen, ja, wie sagt man, ich finde jetzt nicht die richtigen Worte, also dann kam das, womit Sie nicht gerechnet haben. Dann kamen diese Momente, wo plötzlich Freunde, Nachbarn, wer auch immer, meinten, sie müssten ein Buch darüber führen, was ihr macht. Um das mal ein bisschen höflich auszudrücken.
Ja, ja, das, ich will mal sagen, es gab schöne Sachen in der DDR.
Mhm.
Der Zusammenhalt war besser und die Frauen wurden mehr unterstützt und so weiter. Aber es gab eben auch schlechte Sachen.
Okay.
Zum Beispiel konnte man nicht reisen, wohin man wollte. Also wir waren zum Beispiel am Plattensee und auf der Krim und in Moskau, Kiew und so weiter.
Mhm.
Aber nach dem Westen durften wir nicht. Und das war schlimm für manche. Ich hatte eine Kollegin, die hatte eine alte Mutter im Westen.
Ja.
Die durfte die nicht besuchen. Das war menschenunwürdig. Und das war schlimm. Aber am allerschlimmsten war die Stasi-Überwachung in der DDR.
Ja.
Das war nicht schön.
Nee, das sagen viele. Also das ist, was im Nachhinein so rausgekommen ist. Man wusste ja vieles gar nicht. Aber wie geht man, Sie haben es ja jetzt, Sie haben jetzt irgendwann mal Einblick bekommen in die Akten. Sie wollten es ja erst nicht, hatten Sie gesagt, ne?
Ja, mein Mann war ja Bürgermeister und auf den hatte die Stasi 9 Spitzel angesetzt.
Okay.
Also informelle Mitarbeiter. Und am Anfang nach der Wende haben wir erstmal gedacht, ach, wollen wir gar nicht wissen.
Mhm.
Aber dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, haben wir doch gesagt, wir stellen mal einen Antrag an die Stasi-Unterlagenbehörde. Da mussten wir noch ungefähr circa 4 Jahre warten.
Okay.
Ehe wir dann eingeladen wurden nach Waldeck und hatten dann Einsicht in die Stasi-Akte meines Mannes. Ich hatte nur eine ganz dünne, da waren nur Sachen im Zusammenhang mit meinem Mann drin.
Aber Sie standen nicht im Fokus, also Sie waren quasi nur die Begleitung des Mannes.
Ja.
Ihr Mann war schon, glaube ich, im Visier der Stasi.
Ja, ja.
Und
ich sag ja, 9 Stasi-Mitarbeiter waren auf meinen Mann angesetzt. 7 davon sind uns nach Einsicht in die Akte namentlich bekannt. Als wir die Namen gelesen haben, wir waren erschüttert.
Ja, das glaube ich.
Bis auf einen Mann haben wir das den Leuten überhaupt nicht zugetraut, dass sie sich zu sowas hergeben würden. Ne?
Ich will mal ganz kurz, ich habe das ja mal im Netz, da steht dann drin, Also die Stasi, um das nochmal für alle so verdeutlicht zu machen, ist, wurde nach einem sowjetischen Vorbild gegründet und entwickelte sich zu einem weltverzweigten, personalstarken Überwachungs- und Repressionsapparat, oh Gott, oh Gott, in dem ganz, ganz viele Mitarbeiter und hauptamtliche Mitarbeiter und auch ganz, ganz viele ehrenamtliche Mitarbeiter tätig waren. Und das waren wahrscheinlich auch diese neuen, ne, die da um die
informellen Mitarbeiter.
Informellen Mitarbeiter, genau. Und hier steht auch erklärt, warum das so gemacht worden ist. Also es gerieten immer wieder Menschen ins Visier der Staatssicherheit, wenn Verdacht auf politischer Widerstand gegen die SED, Spionage oder Republikflucht bestand. Das war also einer der Hauptgründe, warum das, warum die Stasi überhaupt angesetzt hat. Wollten Sie das Land verlassen? Ich glaube nicht.
Nein.
Sie waren doch eigentlich glücklich, ja, dem, was Sie hatten. Ja. Also
wir hatten immer eine schöne Wohnung und dann ab 82 haben wir das Haus hier gekauft, ne? Und
ja.
Hatten keine Ambitionen. Wir haben auch keine Westverwandtschaft gehabt.
Mhm.
Und insofern hat uns das nicht so sehr getroffen, wie ja. andere, die Geschwister und Eltern und so weiter
genau, ja.
im Westen hatten. Ne? Und zum Teil, manche durften ja erst ab 60 Jahren dann zu Besuch, manche überhaupt nicht. Ne?
Mhm.
Also für uns war das, die Stasi-Akte meines Mannes läuft unter dem Begriff Heuchler.
Heuchler, okay.
Ja, das heißt, das hat uns der Mann dort so erklärt, also dass die Stasi meinen Mann nicht getraut hat.
Okay.
Die haben gesagt, der spricht nicht alles, was er denkt.
Also er redet nicht der SED nach dem Mund, so wie sie das ja. alle machen sollen, sondern
der
hat eine eigene Meinung.
Er hat auch mal seine Meinung gesagt. Ne?
Das ist doch gut so eigentlich, wenn man seine eigene Meinung hat. Aber wahrscheinlich,
das war nicht erwünscht.
Das habe ich mal gehört. Das ist mir auch
das
nicht fern.
Das war nicht erwünscht.
Das ist Wahnsinn. Ja. Ne? Und Sie hatten im Vorgespräch mal gesagt, Sie waren auch nicht in der Partei.
Nein.
War das jetzt quasi auch ein Nachteil denn noch, dass man sagt, jetzt war ich nicht in der Partei, jetzt werde ich auch extra nochmal angeguckt. Warum?
Nee, eigentlich, ja. also ich nicht. Mein Mann war ja in der Partei, musste.
Also er musste, ne? ja. Hm.
Schon als er bei der Transportpolizei war. Aber ich hatte nicht die Absicht.
Hm.
Und mich hat auch keiner gedrängt. Es gab auch mal eine Zeit, da haben sie gar keine neuen Mitglieder aufgenommen. Vor allen Dingen nicht welche, ich war Lehrer und dann so aus der Intelligenz sozusagen, ne? Da
ja.
wurden mehr Arbeiterkinder in die Partei aufgenommen.
Okay.
Und dadurch kam ich da nicht dazu.
Sie werden schmunzeln. Also als ich damals meine Lehre anfing in den 80er Jahren, da war das Erste, was ich bekam, das Mitgliedsbuch, Antrag. Also ich war 16 und musste dann meinen monatlichen Beitrag von der Mark oder von 50 Pfennig da bezahlen und war dann Mitglied in der Partei. Ob ich wollte oder nicht, das hat man mir einfach so hingelegt und das gehört dazu zum Ausbildungsvertrag. Fand ich damals interessant. Ich war jung, mir hat es ja keiner erklärt und das fand ich irgendwie so ein bisschen, ja, wenn man heute darüber nachdenkt, komisch, aber damals ist man jung, aber bei Ihnen ist das, ich kann es mir nach nicht erklären, also was ist das denn trotzdem für ein Gefühl? Sie wissen jetzt, da waren Menschen, die haben einen beobachtet, haben ein Buch darüber geführt und die kamen aus der Nachbarschaft. Das waren vielleicht Freunde, Menschen, mit denen man eigentlich vielleicht täglich zu tun hat. Was denkt man denn so jetzt darüber nach? Wo bleibt man da? Also
wie gesagt, wir waren erschüttert, als wir die Namen gelesen haben.
Mhm.
Von manchen. Mit den einen zum Beispiel sind wir, haben wir abends die Männer Skat gespielt und wir Frauen haben uns unterhalten.
Ja.
Wir hätten nie. Der hat auch nichts Schlechtes über uns geschrieben. Also solche gab es auch. Es wurden ja auch welche genötigt,
ja.
bei der Stasi mitzuarbeiten, um im Beruf vorwärts zu kommen oder sowas. Ne?
Mhm.
Und ich nehme an, dass es bei dem auch irgend sowas war. Wir haben nie darüber gesprochen. Aber manche, da wusste man, die machen das fürs Geld.
Ja.
Und weil sie anderen schaden wollen, aus dem schlechten Charakter heraus. Ne?
Ja.
Wir haben zum Beispiel hier, die haben ja unter einem Decknamen mussten die Berichte schreiben.
Ja.
Und das waren in der Hauptsache Also bei manchen waren es Belanglosigkeiten, aber in der Hauptsache waren es Lügen und Verleumdungen. Ne?
Ja.
Zum Beispiel hat einer geschrieben, der Bürgermeister hat sich ein Haus gekauft, ohne Kredit zu nehmen und im gleichen Jahr Urlaub gemacht. Woher hat er das viele Geld? Die Stasi hätte nur einen Anruf bei der Sparkasse machen müssen.
Mhm.
Da hätten sie erfahren, dass wir einen großen Kredit aufgenommen hatten. Ne? Aber die Wahrheit wollten die gar nicht wissen. Als wir das Haus hier gekauft haben, das Grundstück war viel größer.
Ja.
Da hat mein Mann den alten Herrn erstmal geholfen, das alles auseinander zu messen. Mhm. Da ein Stück ab und da ein Stück ab. Wir wollten nicht das Riesengrundstück. Und die eine Seite, die haben sie Bungalow draufgebaut für den Sohn, den Neffen und die Tochter des Hausbesitzers hier.
Ja.
Und dann hat einer geschrieben, der Bürgermeister hat auf seinem Grundstück für Bungalows, die er vermietet, hätten wir gar nicht machen können. Die gehörten uns ja nicht. Die gehörten ja den Kindern.
Ja.
Der Neffe wohnte zum Beispiel immer hier. Und die Kinder kamen zumindest das Wochenende hierher. Im Sommer manchmal noch länger. Ne? Also das war eine glatte Lüge. Mhm. Aber bei der Stasi haben sie zum Beispiel auch, wenn sie nichts sagten, waren sie auch schon verdächtig. Da schrieb einer, wir fuhren mit dem Bürgermeister von einer Sitzung nach Hause. Einer der Bürgermeister sagte, ja, wenn du unter Wölfen bist, musst du eben mit heulen. Und der Bürgermeister sagte nichts dazu. Das war schon ein Verbrechen.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Also von der Recherche her, also wenn Leute was sehen und einfach nur aufschreiben, ohne nachzufragen, was, wie, wo, das ist, glaube ich, die schlimmste Recherche, die es gibt. Also das sind ja, kannst du ja nur Lügen und Verleumdungen erfinden, weil du ja gar nicht weißt, was los ist. Also wenn man sich, ne, aber...
Und das Gute, das Komische war, der das geschrieben hat mit den Bungalows,
ja,
dass das gar nicht, dass das unser Grundstück wäre,
ja,
er hat das genau gewusst, dass das nicht stimmt.
Ach so, das heißt, er hat mit Absicht also noch... Der Stasi eine Mitteilung zukommen lassen,
ja,
die, wo er wusste, die kann nicht stimmen, aber erstmal ein bisschen dummes Zeug erzählen und ein bisschen für Unruhe sorgen.
Ja. Denunzieren, das war der größte Denunziant.
Ja.
Und eben verleumden, Lügen verbreiten und so weiter, anderen Menschen schaden.
Wahrscheinlich Neid auf das, was ihr Mann hatte oder was er nicht haben konnte, ein Grundstück mit bisschen Land dran, keine Ahnung. Also ich weiß immer nicht, was in die Menschen vorging damals. Und Geld ist das eine. Aber
ich könnte mich auch nicht in solche Menschen versetzen,
ja,
die anderen Leuten so böswillig schaden wollen. Ne? Was hat man davon?
Ja, deswegen ja. Also, wie hat denn die Stasi reagiert? Also es wurde eine Akte gemacht, es wurde, wie sagt man so schön, wurden Fakten gesammelt, die keine Fakten waren, also Lügen wurden gesammelt. Und dann. Gab es da irgendwie eine Konsequenz? Also wurde Ihr Mann vorgeladen, wurde er verhaftet, wurde irgendwas, ist irgendwas passiert? Oder?
Also noch nicht.
Ja. Hm.
Er ist zwar in dem Abschlussbericht da von der Stasi an irgendeine Behörde, da haben sie geschrieben, dass mein Mann nicht mehr gewählt werden sollte und dass der nicht mehr tragbar ist, so ungefähr.
Hm. Alles gut.
Und ja, aber passiert ist ihm eigentlich nichts, weil er
wollen Sie kurz was trinken, oder?
Können wir das machen?
Ja, wir machen eine ganz kurze Pause und dann trinken wir was.
Ja.
Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder nach einer kurzen Trinkpause. Der Oma geht's gut, alles in Ordnung. Wir waren bei den Konsequenzen, die aus Lügen und Intrigen jetzt gesponnen wurden, Also, der Mann wurde noch nicht verhaftet. Es gab jetzt eine Abschlussakte, einen Abschlussbericht und dann.
Ja, da stand drin, dass eben dem im Zusammenarbeit mit der Kreisleitung der SED sollte dem Rat des Kreises vorgeschlagen werden, dass mein Mann nicht mehr kandidiert.
Okay.
Aber das war noch nicht so festgelegt. Da drin steht, weil man keinen Ersatz für meinen Mann gefunden hat. Ne?
Okay.
Und auch der Vorsitzende des Rates des Kreises, die standen eigentlich hinter meinem Mann. Ne?
Weil er wahrscheinlich auch einen guten Job gemacht hat. Ne? Also,
ja.
Möchte ich meinen.
Wie gesagt, ne, es war eine schwere Zeit. Man konnte es nicht allen recht machen.
Ja.
Aber er hat eben versucht, immer das Beste.
Das ist doch die Hauptsache.
Ja.
Sie hatten im Gespräch vorweg noch gesagt, es gab, was Sie etwas Besonderes oder noch mehr erschrecken ließ, auf der Akte, da stand so eine Nummer. Also das heißt, Ihr Mann war nicht einfach nur ein Name und eine Nummer, sondern diese Nummer hatte eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, wir haben, als wir Einsicht nahmen in die Akte, da haben wir den Mitarbeiter gefragt, was ist denn das für eine große Nummer hier vorn auf der Akte? Und da hat er gesagt, das kann ich Ihnen sagen. Das ist die Nummer für das Internierungslager.
Ja.
Also, wenn die Wende nicht gekommen wäre, hätte eines Tages hier die Stasi vor der Tür gestanden und hätte meinen Mann abgeholt für Nimmerwiedersehen ins Internierungslager. Als ich das gehört habe, mir lief es eiskalten Rücken runter.
Das glaube ich.
Und da habe ich erstmal bewusst gemerkt, was die Stasi für ein unheilvolles, gefährliches Instrument der DDR gewesen ist. Ne?
Das glaube ich. Also, aber Sie hatten damals während dieser ganzen Bespitzelung, das haben Sie gar nicht so richtig mitbekommen, dass Sie beobachtet wurden? Oder?
Also von den einen haben wir es schon fast gewusst.
Mhm.
Denn wo der Major zu meinem Mann sagte, ich weiß, wann deine Frau mit dir im Dienstwagen fährt, das konnte nur einer aus der Umgebung sein, der das beobachtet. Ne? Mhm. Wir fuhren früh zusammen mit meinem Mannes Dienstwagen bis an eine bestimmte Kreuzung.
Ja.
Und dort bin ich ausgestiegen und fuhr dann mit unserem Betriebsbus weiter. Ne? Kein Mann hätte seine Frau hinter sich herlaufen lassen.
Ja, ist ja logisch.
Aber das war eben alles, das wurde alles beobachtet.
Das ist ein gefundenes Fressen für die Stasi.
Ja, ja. Obwohl das eigentlich, wem interessiert den sowas, ne? Aber die waren an allem interessiert. Hauptsache, es war schlecht genug und man konnte dem Menschen damit schaden.
Die haben sich gar keinen Gedanken gemacht, deswegen meinte ich auch schlecht recherchiert, weil wenn man genau hinguckt und sieht, dann sind das alles banale Dinge, um die man gar nicht reden muss, weil das ganz normale Leben ist. Und wenn Ihr Mann jetzt irgendwas verbrochen hätte, wo man sagt, na gut, da hätte man ein Auge drauf werfen müssen, aber Sie sagten ja auch, er war einfach nur Bürgermeister und hatte seine Meinung und sein Herz auf dem richtigen Fleck und hat seine Meinung gesagt und nicht immer alles Ja und Arm, was die Partei möchte. Und das ist wahrscheinlich immer wieder gefährlich, wenn man dann...
Das war nicht so gewollt.
Ja, das haben Sie, glaube ich, allgemein versucht, jeden mundtot zu machen, der nicht den Stil und die Führung der Partei mitmacht.
Wer nicht nach ihrer Pfeife getanzt ist.
Sie sagten eingangs auch, also die DDR war ja grundlegend gar nicht so verkehrt gewesen. Es ging ja mehr um die Staatssicherheit, die Stasi, die immer wieder versucht hat, Unruhe zu stiften oder aber auch immer Menschen aus dem Verkehr zu ziehen, die auch eine eigene Meinung hatten. In der DDR war trotzdem, das Bildungssystem war da, das war gut.
Ja, finde ich auch. Die Finnen, die haben ja dann das System übernommen und die stehen heute sehr gut. Ne,
genau, es war ein einheitliches System für alle, ne?
Ja, nicht so ein föderales System wie heute, dass 16 Länder, jedes Land sein eigenes Bildungssystem hat. Ne?
Ja.
Das mag auch Vorteile haben, aber ich finde das nicht so gut. wenn sie zum Beispiel Kinder haben, und heute muss man ja der Arbeit nachziehen,
ja.
Sie ziehen mit den Kindern in ein anderes Bundesland. Schon haben sie andere Lehrpläne, andere Bücher und so weiter.
Richtig.
Das ist doch nicht von Vorteil. Das ist meine Meinung.
Und ein anderer Notenschnitt, weil ich habe das tatsächlich mal erlebt. Also ich bin mal von Hamburg nach Schleswig-Holstein gezogen und mein damaliger Stiefsohn ist dann mit dem Zeugnis des Hamburger Schule in Schleswig-Holstein eingecheckt, hat da die Schule begonnen und da hat man ihm gleich gesagt, also das ist hier alles, bei uns ist das alles ein bisschen höherklassig, also du bist, deine 3 ist bei uns eine 4, so ungefähr. Und so haben sie ihn eingestuft und da hat man auch gedacht, was ist denn nun los? Weil die ganz anders, und das ist einfach nur, Hamburg-Schleswig-Holstein ist ja nur wirklich um die Ecke, ne? Also das ist unglaublich sowas, ne? Das hat man nicht verstanden.
Nee, in der DDR konnten sie von Plauen nach Rostock ziehen,
ja.
Da war das Gleiche. Der gleiche Lehrplan, die gleichen Kriterien bei den Abis und so weiter. Ne?
Richtig, ja. Vielleicht waren nicht immer die politischen Inhalte die gleichen, weil es war ja damals immer so, es wurde das gelehrt, was die SED da vorgegeben hat, aber bei den Grundsachen, bei dem Alphabet, bei dem Rechnen, bei Schreiben, all diesen Sachen, da gab es eine Einheit und das fand ich erstaunlich, finde ich gut und bin ich auch heute noch ein Verfechter davon, aber ich finde es halt auch schade, dass es so viele bunte Sachen gibt und dass jedes Bundesland das für sich macht. Ne? Aber was mich persönlich noch interessiert hat, wie gehen Sie mit Ihren Gefühlen damit um? Jetzt im Nachhinein wissen Sie ja, was los war, aber damals hatte man auch ein bisschen Angst gehabt, dass das doch irgendwie was passieren kann? Oder?
Naja, ich will mal sagen, wir waren eigentlich nicht ängstlich. Hm. Wir waren größtenteils vorsichtig.
Ja.
Man wusste oder man glaubte zu wissen, mit wem man sich unterhalten kann, über was man sprechen kann und was man tunlichst nicht bespricht. Ne? Das war schon so. Also ein Misstrauen war schon da.
Man konnte ja niemandem vertrauen. Ne? Und man war ja quasi mit seinem eigenen Leben, mit seinem privaten Leben eingeschränkt.
Ich sag ja, wir waren mit einer Familie, die Männer haben Skat gespielt und die Frauen haben Kaffee getrunken und so. Ich hätte nie gedacht, dass der Mann Stasi-IM ist. Mhm. Nie. Oder mein Mann, der hat im Nebenzimmer im Büro, das hätte der nie gedacht, dass der ihn so hintergeht. Ne?
Ja. Ohne das genau nachzufragen, ohne genau zu recherchieren, einfach nur.
Die mussten eben Berichte verfassen.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wie viel die da Soll hatten oder was weiß ich. Ne? Aber auf alle Fälle mussten die eben Berichte machen und da mussten sie ja was reinschreiben.
Ja. Und früher konnte man wahrscheinlich irgendwas reinschreiben, das war dann egal, es wurde ja eh nicht nachgeprüft, das Hauptsache es war irgendwas
die Wahrheit,
Schlimmes.
Die Wahrheit wollten die gar nicht wissen.
Nee, die Wahrheit war nicht interessant. Es ist auch heute noch so übrigens, also wenn Sie die Zeitung aufschlagen, es sind immer die negativen Themen sind immer wichtiger als die schönen Dinge. Ne? Das ist so, das ist zumindest so, wenn man das so erlebt. Ne? Ja, wie gehen Sie heute damit um? Wir haben jetzt ein Gespräch geführt, oder wir führen ein Gespräch und Sie teilen sich so ein bisschen mit, auch der Öffentlichkeit natürlich, aber was ist das heute für Sie, wenn Sie jetzt einfach darüber reden können? Ist das nochmal so ein...
Naja, eigentlich... möchte ich das eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Von den 7 sind schon 5 tot.
Ja.
Also die können uns ja sowieso nicht mehr schaffen.
Ja.
Und die anderen beiden, naja, mit denen haben wir gelernt zu leben, ohne sie zu grüßen oder was. Ne?
Gab es da jemals eine Entschuldigung oder so?
Nein.
Niemals?
Nein, nein.
Die hoffen
von keinem.
Von keinem. Die sind aber auch enttarnt worden. Also sie sind auch irgendwann, die wussten ja, dass sie Mitarbeiter waren und die wussten ja auch, dass die Akten irgendwann mal eingesehen werden können.
Das ist ja allen bekannt, ne?
Ja.
Dass man da seine Akte anfordern kann und dann die lesen kann und so. Aber
es muss ihnen doch bewusst gewesen sein, dass wenn sie die Akte anfordern und plötzlich die Namen auftauchen von den Leuten, dass ein guter Freund oder Nachbar oder wer auch immer, der muss doch irgendwie ein ganz komisches Gefühl haben. Und also das Mindeste, was ich machen würde, wäre eine Entschuldigung.
Ja, das sagen Sie.
Ja, also.
Aber die nicht. Da hat sich keiner entschuldigt.
Oder wegziehen. Weit weg und Reis ausnehmen, wie man so schön sagt, ne? Wenn man wegläuft vor der Gefahr. Aber
naja, das geht auch nicht in allen Fällen, wenn sie ein Haus haben und so.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Es ist trotzdem eine sehr bewegende Geschichte. Und es gibt viele Dinge, die in der DDR gut waren. Aber das, was das Thema Stasi betraf, glaube ich, da teilen wir alle die gleiche Meinung, dass das nicht in Ordnung war. Da hat man sich, glaube ich, wirklich viel, viel Mist rausgesucht und Menschen, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten. Und da hätte man besser arbeiten müssen.
Die eigentlich nur ihre Arbeit machen wollten und ihren Beruf ausüben und so weiter. Mhm. Ne? Und sich auch nichts zu Schulden kommen lassen haben.
Ja.
Die wurden da denunziert. Und
Das ist ein Unding. Also ich finde auch, das gehört auch nach wie vor noch bestraft. Aber ich weiß nicht, wie man das überhaupt so durchsetzen kann. Also deswegen sage ich ja, das Mindeste, was ich gemacht hätte, wäre eine Entschuldigung zu machen. Aber wenn man das nicht mal hinkriegt, wenn man also da noch leben muss, neben den Menschen, die man früher beobachtet hat, da muss man doch eigentlich das schlechte Gewissen muss einen doch irgendwann einholen. Aber sie wünschen niemandem das Schlechte, sondern sie sagen sich, jeder wird, das Karma wird irgendwann zurückschlagen.
Ich denke, die bekommen schon ihre Strafe.
Ja.
Wie gesagt, 5 sind schon tot.
Ja.
Und die anderen sind auch schon ziemlich alt.
Sie waren es nicht, ne? Nein, das war jetzt ein Spaß. 5 sind schon tot, sie waren es aber nicht.
Nee.
Die sind von alleine gegangen. Ja, irgendwie müssen sie ja, ne? Oder?
Ja, ja.
Nein, das war jetzt auch mehr so.
Die sind altersmäßig gestorben, ne?
Okay.
Die waren ja alle in den, also die sind jetzt alle so 70, 80, ne?
Ja. Hätte man da nicht, wenn man die so sieht, ist ja auch nicht so eine Art Wut, wo man sagt, sag mal, was hast du da uns eigentlich eingebrockt? Das hätte böse enden können, ne? Mit dem Lager jetzt zum Beispiel.
Ja, das war schon eine große, also das habe ich lange, hat mich das bewegt.
Ja.
Ne? Aber naja, es ist ja gut gegangen.
Ja,
zum
das
Glück.
Ist richtig. Okay. Das war ich fand es ein tolles Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Lehrreich nochmal. Ich bin in der Zeit groß geworden und auch ich bin einmal angesprochen worden, ob ich was machen möchte. Und ich fand das nicht gut, deswegen habe ich es nicht gemacht. Da war ich jung. Aber ich glaube, das ist für viele, viele Menschen draußen nochmal ein bisschen Geschichte, die aus einer anderen Sicht dargestellt wird. Und das ist wichtig und das finde ich gut. Und ich finde es schön, dass Sie sich dem Thema gestellt haben nochmal, auch wenn Sie es vielleicht nicht mehr hören konnten. Aber man muss ja irgendwann auch mal abschließen damit. Und
wichtig ist, dass sowas nicht wieder passiert.
Genau. Ich denke, man sollte besser...
Das braucht keiner.
Nee. Das ist ja, damit zerstört man Menschen,
ja.
Menschenleben.
Ja.
Und ganze Familien kann man damit zerstören und das muss man nicht haben. Also Leute, passt ein bisschen auf da draußen, was ihr macht und was ihr erzählt. Heutzutage ist es ja noch einfacher. Wir haben ja die ganzen Medien. Wir können ja anonym irgendwelche Sachen reinschreiben. Facebook, Instagram, keiner kommt uns so nahe und da können wir so viel Mist behaupten. Cybermobbing ist ganz groß und ich finde es ganz, ganz fürchterlich und kümmert euch alle ein bisschen mehr um euer Leben. Macht das Beste draus. Kümmert euch um die Familien. Und dann werdet ihr glücklich und lasst die anderen einfach so sein, wie sie sein wollen und sollen. Und hört auf zu spionieren und macht das nicht. Das ist einfach unmöglich, sowas. Das war mein persönliches Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe, alles Gute.
Danke, ja. Ihnen auch.
Vielen Dank. Und auf dass wir uns irgendwann mal alle wiedersehen und dass dieses Thema vielleicht nicht mehr so zum Thema ist, weil das ist Geschichte, klar, das müssen wir wissen, aber ich finde es trotzdem immer wieder erschreckend, was damals alles so gemacht und passiert ist und deswegen... Ja, behaltet einen Augenblick inne, denkt drüber nach und wir hören uns bald wieder hier bei Backstage HRO, der Podcast aus Rostock.